Also Nina, du darfst, wenn du willst, darfst du jetzt predigen.
Sehr gut, danke schön. Also zuerst einmal, ich freue mich sehr, dass wir auf diese Art und Weise verbunden sind. Ich freue mich auch sehr, dass in der Bibel steht, wir sind im Geist sowieso verbunden und eine Familie. Ich wäre natürlich jetzt lieber bei euch direkt, wobei mit Maske und Abstand ist das auch so ein Ding. Jedenfalls habe ich euch was mitgebracht, was mich jetzt schon seit dieser Corona-Krise bewegt, als Bibeltext. Und zwar ist es Jesaja 22. Und da will ich euch gleich mit hineinnehmen. Aber bevor ich das mache, vielleicht einfach auch ein Segen, dass Gott schon einer ist, der uns da abholt, wo wir sind, der versteht, wenn wir erschöpft sind, traumatisiert oder auch frustriert oder vielleicht sogar auch erleichtert, was auch immer in euch abgeht, über diese Zeit jetzt, über dieses eingesperrt sein oder auch weniger arbeiten, weniger zu tun haben oder manche von euch auch mehr zu tun haben. Jedenfalls glaube ich, dass wir schon alle in einem Ausnahmezustand sind. Und gerade da finde ich es gut, zu Gott selber zu gehen. Und meine Beobachtung ist auch, dass wir momentan in einem postfaktischen Zeitalter nennen, das die Journalisten sind. Also das heißt, wir haben so viele Fakten und so viele Dinge, die wir im Internet lesen, die in den Nachrichten kommen, die Leute verbreiten auf diversen Kanälen, dass es schon ganz schön schwierig ist, die Wahrheit zu erkennen. Wer hat recht? Welche Politiker, welche Mediziner, welche Anhänger von rechts, links? Wer hat wirklich die Wahrheit? Es ist eine ganz große Spaltung, die wir erleben und eine Unruhe. Und auch da denke ich, dass es sehr gut ist, an die Wahrheit, die Jesus ist und die Bibel, zur Bibel zurückzukommen. Und deswegen will ich euch in etwas mit reinnehmen, was ich sehr spannend finde, weil es sehr viele Parallelen zu unserer Zeit hat. Und das ist Jesaja 22. Ich werde es so machen, dass ich die ersten 14 Verse euch mal vorlese. Und ich möchte euch ermutigen, durchaus auf dem eigenen Handy oder in einer Bibel, einer papierenen Form mitzulesen. Und wir gehen es dann noch einmal einfach Schritt für Schritt durch. Aber ich lese euch jetzt einfach mal Jesaja 22, Verse 1 bis 14. Okay? Und zwar Ausspruch über das Tal der Offenbarung. Was ist dir denn, dass du insgesamt auf die Dächer gestiegen bist? Fragt Gott durch den Propheten Jesaja. Du lärmende Stadt voller Getümmel, du ausgelassene Stadt. Deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert Erschlagene und nicht in der Schlacht Getötete. Alle deine Anführer sind miteinander geflohen. Ohne einen Bogenschuss wurden sie gefangen. Alle, die man in dir fand, wurden miteinander gefangen. Weit fort wollten sie fliehen. Darum sage ich, schau weg von mir. Bitterlich weinen muss ich. Dringt nicht darauf, mich zu trösten über die Verwüstung der Tochter meines Volkes, sagt der Prophet Jesaja. Denn ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und der Verwirrung kam vom Herrn, dem Herrn der Heerscharen, im Tal der Offenbarung. Es bricht die Mauer und Hilfegeschrei hallt zum Gebirge hin. Und Elam erhebt den Köcher mit bemannten Wagen und Reitern und Kir enthüllt den Schild. Und es wird geschehen, deine auserlesenen Talebenen werden voller Wagen sein und die Reiter nehmen Stellung gegen das Tor. Da nimmt man Judas Schutz weg. Aber du blickst an jenem Tag nach den Waffen des Waldhauses. Und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass die zahlreich sind. Und ihr sammelt das Wasser des unteren Teiches. Auch zählt ihr die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauern unzugänglich zu machen. Und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr blickt nicht auf den, der es getan hat, und seht den nicht an, der es lange vorher gebildet hat. Und an jenem Tag ruft der Herr der Heerscharen zum Weinen und zur Wehklage auf, zum Kahlscheren und zum Umgürten von Sacktuch. Aber siehe, Wonne und Freude, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber der Herr der Heerscharen hat sich meinen Ohren offenbart. Wenn euch diese Schuld vergeben wird, bis ihr sterbt, spricht der Herr der Heerscharen. Also soweit einmal Jesaja 22, 1 bis 14. Ein alter Text, Prophetie, kennen wir vielleicht, manche von euch sind alte Bibelleser. Aber schauen wir uns mal so ein paar Schlüsselverse nochmal an und ich frage euch, was seht ihr da und sage euch vielleicht auch, wo ich Parallelen zum heurigen Jahr bei uns sehe. Kannst du gleich die erste Folie, Estera? Wir lesen in der Situation der Tal der Offenbarung, das finde ich ja schon sehr interessant, dass Jesaja diese Offenbarung bekommt und sagt, das ist im Tal der Offenbarung. Als wenn Gott sagen würde, schaut, zeige euch die Wahrheit, ich zeige euch, wie ich euch sehe, ich zeige euch auch ein bisschen was von eurer Zukunft. Und in diesem Tal der Offenbarung spricht jetzt Jesaja zu Jerusalem, ja, zu der Stadt voller Getümmel, viel Betrieb, alles ist super und sagt, deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert Erschlagene und nicht in der Schlacht Getötete. Also das finde ich schon mal sehr interessant. Es ist eine Situation, wo irgendwie ein Kriegszustand ist, eine Bedrohung. Sie sind isoliert, sie sind eingesperrt, sie sind anscheinend von Feinden umgeben und sie haben Tote zu beklagen, die aber nicht im Krieg gefallen sind. Ich habe am Anfang der Corona-Krise ein sehr spannendes Buch gelesen und zwar heißt es 1918, wie eine Grippe die Welt verändert hat. Es ist von einer britischen Journalistin 2017, also lange vor dem Covid-19, verfasst und recherchiert worden und beschreibt einfach die Geschichte der spanischen Grippe, die 1918 gewütet hat und die, so vermutet man, mehr Tote gekostet hat als beide Weltkriege zusammen. Es war eine weltweite Grippe in drei Wellen und ja, vor allem junge Männer betroffen. Und in diesem Buch bin ich auf eine interessante Wahrheit oder einen Fakt gestoßen, die ich nicht gewusst habe, und zwar, dass bis in die 1970er Jahre die Menschheit vor allem an Seuchen gestorben ist. Also nicht an Krieg, nicht an Hunger, nicht an Naturkatastrophen, sondern die ganze Menschheit genommen, weltweit, ist bis in die 1970er Jahre vor allem an Typhus, Cholera, Pest, Ruhr und so weiter gestorben. Und erst in den 70ern durch die Durchimpfung und Herdenimmunität hat man das also dann überwunden und jetzt ist also Herzinfarkt, Krebs, Hunger, Krieg an erste Stelle gerückt. Ich weiß die genaue Reihenfolge nicht. Jedenfalls haben wir hier im Tal der Offenbarung genau die gleiche Situation. Die Stadt Jerusalem ist eingesperrt, sie ist bedroht und man weiß nicht, wo die Bedrohung genau herkommt. Der Feind ist nicht klar zu erkennen. Und dann heißt es im Vers 3, alle deine Anführer sind miteinander geflohen. Und da sehe ich auch weltweit eine Parallele, dass bei uns momentan politische Strukturen und Anführerstrukturen, Leiterschaft sehr, sehr turbulent sind und oder sehr angegriffen ist. Wir sehen, dass Menschen, die versuchen, integer ihre Position zu erfüllen, nicht so viele Chancen haben wie Leute, die sehr viel Aufhebens machen um ihre Person. Wir sehen, dass Macht umkämpft wird, dass wir uns zum Teil Sorgen machen. Ich weiß nicht, welches Lager ihr seid, ob ihr eher zu dem Lager der Christen gehört, die sagt, oh mein Gott, das ist alles eine große Verschwörung und wir sind bedroht und die Politiker nutzen das jetzt nur aus. Oder ob ihr am anderen Ende seid und für unsere Regierung betet und sagt, nein, sind auch nur Menschen, versuchen das Beste zu machen. Jedenfalls sind diese Anführer back then, also damals bei Jesaja, sind nicht in der Lage, die Situation richtig zu handeln. Finde ich eine sehr interessante Parallele. Weiter geht's zum nächsten Schlüsselvers. Da heißt es, denn ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und der Verwirrung kam vom Herrn. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Gottesbild habt. Wir glauben natürlich an einen Gott der Liebe, aber manchmal müssen wir gewisse Konsequenzen leben, die unser Lebensstil auch verursacht hat. Gott ist Liebe, aber er mutet uns dieses Leben auch zu und er mutet uns auch Konsequenzen zu. Und wir beschäftigen uns in unserer Gemeinde hier in Linz gerade ganz viel mit der Offenbarung und mit diesem Umstand, dass da Engel geschickt werden und durchaus auch Krankheit, Seuchen, Naturkatastrophen auslösen mit diesem mit diesem Öffnen der Siegel und dass Jesus selber sagt, am Ende der Zeit wird einiges Dramatisches passieren. Und ich glaube, dass wir Christen in der westlichen Welt solche, verzeiht mir jetzt, dass ich das so sage, Weicheier sind, dass wir das nicht für möglich halten, dass wir vielleicht auch durch eine Zeit der Krisen und Leiden durch müssen oder dass manches, was passiert, durchaus Gott kommen sehen hat. Ich weiß nicht, ob er das will, dass wir leiden, aber manche Dinge sind Konsequenzen, die er uns zumutet. Und ich glaube nicht, dass gerade zum Beispiel auch Corona Gott so erwischt hat, so, verzeiht mir jetzt auch mein kabarettistisches Ding, dass Gott sagt zu Jesus, so zu seiner Rechten, oh mein Gott, die Chinesen haben da irgendeinen Virus erfunden oder Bill Gates oder, oh mein Gott, eine Fledermaus hat irgendeinen Covid-19. Oh, das so, na, das ist jetzt, oh, das ist aber ein schreckliches Problem. Ich weiß nicht, ob Gott wirklich, oh mein Gott, sagen würde. Also das schon mal zuerst. Aber ich glaube vor allem nicht, dass Gott so überrascht ist von dem Ganzen. Gott ist, wie bei Hiob nachzulesen, einer, an dessen Urteil und Erlaubnis der Feind vorbei muss. Also egal, was passiert, auch in deinem Leben persönlich, Gott entgleitet nichts, sondern bevor er auch dem Feind erlaubt zu attackieren, muss der Feind ihn quasi fragen. Das sehen wir bei Hiob. Und deshalb brauchen wir uns da auch nicht so zu fürchten, weil wenn uns Gott was zumutet, dann gibt er uns auch die Kraft, es durchzustehen. Nächster Schlüsselvers. Jetzt sehen wir eine Personengruppe eingeschlossen in Jerusalem, die, wo Jesaja sagt, ihr blickt oder du blickst an jenem Tag nach den Waffen des Waldhauses. Also du siehst jetzt oder schaust, was sind deine eigenen Waffen, was sind deine Ressourcen. Beispiel Gesundheit, du bist krank, was tust du als erstes, gehst du zum Arzt. Du schaust, was sind menschliche Möglichkeiten, um ein Problem zu lösen. Das ist der erste Gedanke von uns Menschen. Gott sagt also durch Jesaja, schau, dir geht's schlecht, du bist angegriffen, du siehst eine Bedrohung, du weißt nicht woher, aber du schaust ja zuerst mal nach deinen Waffen. Das ist dein erster Blick. Was sind deine Möglichkeiten? Und dann heißt es weiter, und ihr seht die Risse der Stadt Davids, also die Risse eigentlich in der Mauer, und dass sie zahlreich sind. Und ihr sammelt das Wasser des unteren Teiches. Die Risse, das heißt so quasi die Probleme, warum der Feind womöglich rein kann und dass sie nicht gut geschützt sind. Und das Wasser des unteren Teiches war das Wasser, das Hiskia angelegt hat, weil Jerusalem hatte ja das Problem, kein eigenes Wasser direkt in der Innenstadt zu haben. Und sie mussten also zum unteren Teich das Wasser raufholen. Das heißt für mich, das sind Menschen, die jetzt schauen, mit den eigenen Möglichkeiten, so gut es geht, sich zu verteidigen gegen diesen unsichtbaren Feind. Das ist der erste Blick, der Fokus. Die Waffen, die Risse und das eigene Wasser. Und dann heißt es weiter. Nächste Folie. Auch zählt ihr die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer unzugänglich zu machen. Das heißt, sie schauen wieder auf ihre eigenen Möglichkeiten. Was sind die Häuser? Was ist im Stadtgebiet? Was sind ihre Möglichkeiten? Und sie zerlegen ihre eigenen Häuser, um die Mauer zu verstärken gegen diesen Feind. Weil anscheinend ist auch das Erste, was, wenn wir wirklich bedroht sind, sind wir Menschen. Erstens brauchen wir einen Schuldigen, wir brauchen eine Erklärung. Und das Zweite, wir bauen auf jeden Fall mal Mauern gegen die Feinde auf. Das ist auch in der heutigen Politik zu sehen. Aber wieder sind es die eigenen Ressourcen. Und ihr lest auch, und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches, sagt Gott. Das heißt, ihr schaut eure eigenen Materialien, eure eigenen Waffen, eure eigenen Ressourcen an und ihr schaut jetzt, dass ihr den alten Teich, das alte Wasser wieder sammelt. Und dann heißt es weiter, nächste Folie, und jetzt kommt der große Vorwurf von Gott, aber ihr blickt nicht auf den, der das alles geschaffen hat. Und ihr seht den nicht an, der dieses Wasser schon vor Urzeiten erschaffen hat. Entschuldigung, da ist ein kleiner Fehler in der PowerPoint. Das heißt, Gott macht jetzt diesem bedrohten, panischen, unter Druck stehenden Volk, das irgendwie versucht, das Beste draus zu machen, irgendwie versucht, sich zu schützen, irgendwie versucht, dem Feind irgendwas entgegenzuhalten, macht Gott den Vorwurf, ihr schaut mich nicht an. vor lauter Tun und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in der Krise beginnen halt die einen Menschen oder am Anfang alle, aber die eine Personengruppe auf jeden Fall, in einen totalen Workaholismus zu verfallen, ja, und zu schauen, was können wir jetzt tun und was sind die Regeln, was sind nicht die Regeln und was, wie kann ich mich schützen, und die verfallen in eine Art panische Macherhaltung. Und Gott sagt, aber ihr schaut nicht den an, der das gewusst hat, dass es kommt. Und ihr schaut nicht den an, der das Wasser überhaupt erschaffen hat. Großer Vorwurf von Gott. Im nächsten Vers, es wird dann noch runter. Ich überspringe den aber zuerst. Die zweite Personengruppe kritisiert Jesaja. Siehe, bei euch ist viel Wonne und Freude und Rindertöten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken, denn ihr sprecht, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich sehe da auch eine Parallele zur jetzigen Krise. Und ich sehe es auch in meinem Leben an mir persönlich. Es gibt diese zwei extremen Reaktionen. Die eine Reaktion ist, dass man panisch versucht, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu unternehmen, irgendwie sich dagegen zu wehren. Und die andere Reaktion ist zu sagen, ach, lass uns essen und trinken, weil morgen sind wir womöglich eh tot. Und das finde ich bei Christen und Nichtchristen gleich. Viele, die jetzt sagen, ah, wir haben zugenommen, ah, wir haben unseren Weinkeller aufgefüllt, ah, wir schauen jetzt endlich die ganzen Netflix-Serien, weil, keine Ahnung, scheiß doch drauf, womöglich ist es ja morgen sowieso vorbei. Also diese zwei Extrempositionen war schon damals in Jerusalem durchaus vorzufinden. Und Jesaja sagt, hey, das macht ihr und das macht ihr. Und ich sehe das im Tal der Offenbarung. Es ist ein absolut prophetisches Kapitel des Jesaja 22 für uns heute. Aber was sagt dann Gott weiter? Und das ist das Erschreckende. Er sagt so etwas wie, diese Sünde wird euch nicht vergeben in diesem Leben. Diese Sünde wird euch nicht vergeben. Ja, welche Sünde jetzt? Und ich glaube, die Sünde ist das, was ich rot markiert hatte. Ihr schaut nicht auf mich. Sondern die einen verfallen in absolut hektische Betriebsamkeit und die anderen fallen in ein Betäuben und einfach, ja, saufen wir uns nieder, fressen wir uns nieder, morgen sind wir tot, Gehabe. Und es ist nicht so, dass Gott uns nicht verstehen würde und uns Waffen und Ressourcen geben würde. Er hat bei Noah ein großes Verständnis dafür, dass Noah nach dem großen Trauma der Sintflut einen ziemlichen Hang zum Alkohol entwickelt hat. Er hat auch Verständnis und einen sehr liebevollen Umgang mit Jonah, der nach diesem Trauma vom Verschlucktwerden von einem riesen Fisch und dann ausgespien werden, ein absolutes Trauma, einfach überempfindlich ist. Gott hat ein Verständnis dafür, wie wir reagieren. Aber er macht damals seinem Volk den Riesenvorwurf, ihr schaut nicht auf den und ihr macht euch euer eigenes Wasser und ihr kommt nicht zur lebendigen Quelle. Was heißt das jetzt für uns? Und ich bin gespannt auf die Gebetszeit und auch über die Kleingruppen oder Breakout Rooms, was ihr jetzt vorhabt, was unsere Gemeinde ja schon lang macht. Ich möchte euch noch was mitgeben, gehen wir die Folien weiter. Was ich mir gedacht habe, was wäre vielleicht eine Möglichkeit, anders damit umzugehen, dass wir die Jesaja 22 Stelle nicht so auf uns sitzen lassen. Ich lese sehr viel in den Sprüchen und da bin ich auf einen Vers gestoßen. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Sie rettet vor den Stricken des Todes. Denn meine Lieben, Tod, spätestens nach dem Terroranschlag in Wien, bei euch mitten da, der Tod ist das größte Schreckgespenst. Und es wäre dumm zu sagen, ich habe keine Angst vor Leiden und ich habe keine Angst, dass liebe Menschen von mir zu Tode kommen, einfach so aus heiterem Himmel. Das ist eine unglaubliche Bedrohung. Und Gott wirft ja auch Jerusalem vor, sie gehen zur falschen Quelle. Und ich habe mich bei beiden Sachen gefragt, was ist denn die Antwort und die Lösung von Gott? Und in Sprüche 14 steht eben, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Und sie rettet vor den Stricken des Todes. Was ist aber jetzt die Ehrfurcht vor dem Herrn? Ganz praktisch. Nächste Folie. Ich habe euch drei Beispiele aus dem Alten Testament mitgenommen, wo ich sehe, dass Menschen in dem Fall sind es drei Männer, wirklich auf Gott geschaut haben, obwohl die Umstände grässlich waren. Nehmen wir das Beispiel von Kaleb. Kaleb war ein Gerechter, der Gott geglaubt hat an das verheißene Land, der Gott geglaubt hat, was er versprochen hat, der auf Gottes Seite war, der gerecht war. Und er ist trotzdem mitgerichtet worden. Er ist trotzdem in der Wüste mitgegangen. Er hat trotzdem 40 Jahre herumlatschen müssen und hatte Sand zwischen den Zähnen. 40 Jahre. Er hat trotzdem 7 Jahre mitkämpfen müssen für die anderen Stämme. Aber dann hat er sein Gebiet bekommen am Ende dieser langen Dürrezeit. Und er hat dann ewigen Besitz für sich und seine nachfolgenden Generationen bekommen. Kaleb hat einfach für mich eine Ehrfurcht gehabt von Gott, dass er durchgehalten hat. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch so oder möchte auch anderen Menschen Mut machen, dass wir einen Kaleb-Spirit brauchen, dass wir einfach durchhalten. Kaleb hat nicht gemurrt und gefragt, warum muss ich jetzt 40 Jahre mitgehen, nur weil diese Vollidioten ja nicht glauben. Ich habe doch richtig geglaubt. Es kann sein, dass du genauso ein Kaleb bist. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, dass ihr euch jemals gefragt habt, wie manch einer einfach im KZ gelandet ist damals, im Holocaust, in der Shoah. Ob jetzt Juden oder gläubige Christen. Dietrich Bonhoeffer ist nur 39 Jahre alt geworden. Ja? Ich bin jetzt 47. Der ist schon tot gewesen. Ja? Umgebracht in einem Regime, das der größte Horror ist. Er ist einfach zur falschen Zeit geboren. Aber er hat durchgehalten. Versteht ihr meinen Punkt? Also Kaleb hat die Ehrfurcht vor Gott, weil er einfach durchgehalten hat, mitgegangen ist und auf den Zeitpunkt gewartet hat, wie Gott sagt, und jetzt bekommst du das Land. Nächste Beispiel ist Daniel, der Prophet Daniel im Alten Testament. Auch er war ein Gerechter in einem ungerechten System. Er wurde bestraft, er wurde gefangen genommen, nach Babylon verschleppt, musste Repressalien leiden, war nicht zu Hause, hatte keine Möglichkeit, war gefangen. Trotzdem hat er gebetet und er hat Einfluss genommen. Er hat 4 persische Könige so beeinflusst, dass sie am Ende den Juden erlaubt haben, ihre Stadt und ihren Tempel wieder aufzubauen. Prophet Daniel war ein Gerechter in einem ungerechten System. Und vielleicht geht es dir genauso oder du fühlst dich jetzt genauso. Wie komme ich dazu, dass ich bestraft werde? Wie komme ich zu diesem Lockdown? Wie kommen wir dazu, dass wir einfach um unser Leben fürchten müssen? Daniel hat es gar nicht so sehr hinterfragt oder mit seinem Schicksal gehadert, sondern er hat auf Gott geschaut. Er hat ein Zeichen gesetzt, er hat weiter gebetet, er hat das Beste für sein fremdes Land gesucht und er hat Könige beeinflusst. Und das dramatisch für ein ganzes Volk. Und das letzte Beispiel ist Hiob. Hiob war auch ein Gerechter, er war auch ein Guter. Du würdest im Neuen Testament sagen, das war sowieso der beste Christ. Er ist ja noch sowieso viel cooler wie Paulus und Petrus zusammen. Hiob hat alles ausgehalten. Er hat alles verloren. Aber was hat er gemacht? Er hat vor Gott selber lamentiert. 39 Kapitel lang kotzt er sich die Seele aus dem Leib und sagt, Gott, ich verfluche den Tag, an dem ich geboren bin. So scheiße geht's mir. Aber er hat es vor Gott gemacht. Und er ist am Ende diesem Gott begegnet. Das heißt, auch er hat Ehrfurcht vor Gott, indem er sich an Gott wendet. Indem er sich nicht einfach betäubt oder versucht, selbst zu retten, sondern indem er sich an Gott wendet und seinen ganzen Schmerz und seine Fragen und Zweifel Gott hingelegt oder auch hingeschrien hat. Und am Ende begegnet er ihm. 3 Beispiele, die ich euch noch einmal als Gebetsform zeigen möchte. Und ich möchte euch ermutigen zu fragen, wo fühle ich mich jetzt mehr hingezogen? Was für ein Christ, was für ein Gerechter bin ich? Bin ich eher Kaleb, bin ich eher Daniel oder bin ich eher Hiob? Und wie kann ich da heute beten? Wie kann ich auf Gott blicken und Ehrfurcht haben vor Gott, damit ich nicht in diese Sünde verfalle, nur hektische Betriebsamkeit, alles desinfizieren, alles machen, alles tun, alle Nachrichten schauen, alle Dinge, die irgendwie möglich sind, oder in ach, lasst uns einfach in Netflix-Serien oder Alkohol oder Essen oder sonst wie versumpfen, Schokolade löst alles. Und Gott sagt, hey, du sollst auf mich schauen, weil das ist diese Sünde, die mich wirklich erschüttert und die ich meinem Volk damals nicht vergeben wollte. Also welcher der drei bist du? Und als Gebetsform ist derer die erste Folie. Das Gebet Kalebs für heute ist einfach ein Jesus, Punkt, Punkt, Punkt. Und damit meine ich ein Jesus, super, die Wüste, Sand zwischen den Zähnen. Ich sehe keinen Lichtblick, ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich halte durch. Ich gehe weiter. Ich will nicht zurück nach Ägypten zu den Fleischtöpfen. Ich gehe einfach weiter. Du wirst wissen, wann endlich der Zeitpunkt ist. Die 40 Jahre werden irgendwie vorübergehen. Ich werde in das Land kommen. Es ist ein Jesus, lass mich durchhalten, Gebet. Es ist ein Jesus, ein Aufseufzen und ein Ich kann nicht mehr Gebet. Das Gebet von Daniel schaut anders aus. Entschuldigung, ich habe die Reihenfolge falsch. Ist wurscht. Das Gebet von Hiob heute wäre einfach ein Jesus-Fragezeichen. Und das darfst du. Du darfst zu Jesus gehen und sagen, Jesus, warum? Jesus, es zipft mir an. Jesus, es nervt mich. Jesus, ich bin frustriert. Jesus, ich kann nicht mehr. Ich bin überfordert. Alle Menschen um mich sind überfordert, bis hin zu den Politikern. Selbst unsere Anführer und Leiter und selbst die, die was entscheiden müssen, sind überfordert und lassen womöglich die Wut an mir gerade raus. So, kennt ihr das? Was nicht? Der Chef, der in seiner Überforderung genau dich tritt. Ich kann nicht mehr. Allein der Gedanke an Homeschooling bringt mich an den Rand von irgendwas. Ich bin schon nahe am Nervenzusammenbruch. Dann bist du bei Hiob. Ein Jesus-Fragezeichen. Warum? Was soll das? Ein Gebet von Daniel schaut noch anders aus. Daniels Gebet war eher ein Jesus und trotzdem. Ein Ich überwinde, indem ich sage, ich mache das Beste draus. Ich bete trotzdem. Ich mache trotzdem Lobpreis. Ich will trotzdem für Hoffnung sein. Ich suche trotzdem Jesus und er ist die Wahrheit. Und lass mich nicht von irgendwelchen Sachen verwirren. Also am Ende der ganzen Geschichte.
Ich bin online an einem Handy.
Am Ende der ganzen Geschichte mache ich euch Mut, dass die Ehrfurcht vor Gott oder dieses, dass Gott sagt, schaut mich an, blickt mich an, letztlich in der Person von Jesus selber liegt. Also das ist das, was mich halt gerade voll beschäftigt, dass es eigentlich wieder voll um Jesus geht. Es geht nicht um links und rechts politisch. Es geht nicht um Mann oder Frau. Es geht nicht um Islam gegen Christenheit. Es geht nicht um Europa gegen den Rest der Welt. Es geht nicht um Verschwörungstheorien oder nein, nur die Mediziner haben recht. Es geht nicht um irgendwelche Schwarz-Weiß-Geschichten, sondern Jesus selber ist die Wahrheit. Und ich will dir Mut machen, wenn du Jesus heute neu anschauen willst, ein Gebet zu wählen. Dieses Jesus, Schulterzucken, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, lass mich einfach durchhalten, Gebet. Oder ein Jesus, sich fragen, was alle Sache ist und verzweifelt sein und den ganzen Frust und die Gefühle und die vielen Fragezeichen ihm zu lamentieren. Also nicht in Selbstmitleid zu verfallen, aber Gott das alles hinzuschmeißen und mein Herz auszuschütten. Oder vielleicht bist du ein Daniel, der ein Gerechter in einem ungerechten System war, aber den Unterschied gemacht hat, weil er bewusst auf Gott geschaut hat, bewusst gesagt hat, und jetzt trotzdem auf Jesus zu schauen und Jesus als Gebet Jesus Ausrufezeichen zu haben. Welches der drei Gebete möchtest du heute beten? Aber auf jeden Fall die Ermutigung an dich, neu auf unseren Herrn zu schauen und nicht in die Falle der Betriebsamkeit und der Lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot, nur in das hineinzukippen. Amen und das von mir.